es ist ja immer dieses Thema kurzfristiger Genuss, ja, gegenüber langfristiger Gesundheit. Man tauscht immer irgendwas ein. Wenn ich mich immer für den Burger entscheide, dann tausche ich meine langfristige Gesundheit ein, auch wenn ich es jetzt akut in den ersten Wochen vielleicht noch gar nicht so merke. Man zieht im Grunde, weil man sich selbst, weil man vielleicht nicht die Disziplin hat oder vielleicht auch nicht oder das Wissen auch einfach gar nicht darüber vertiefen möchte oder es auch nicht wahrhaben möchte, ja, zieht man im Grunde den kurzfristigen Genuss vor und lehnt dabei aber natürlich auch die langfristige Gesundheit ab.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass du zuhörst. Wenn du meinen Podcast schon eine Weile anhörst, dann weißt du, ich bin ein großer Freund von Fakten. Ich bin ein großer Freund, mich von Pauschalisierungen und Interpretationen fernzuhalten und wirklich herauszufinden, wie die Dinge sich im Kern verhalten. Deswegen spreche ich auch gern mit Menschen, die sich mit bestimmten Themen sehr, sehr gut auskennen. Und in diese Kategorie fällt auch Sarah. Heute habe ich Sarah zu Gast und ihr voller Name ist Dr. Sarah Schwitala, wenn man auch den Titel mit betrachtet. Sarah ist Darmwissenschaftlerin und Coach. Sie hat 8 Jahre lang in München und an Harvard in der Darmkrebsforschung gearbeitet und arbeitet heute auch als Coach und hilft Menschen dabei, eine gesunde Darmflora aufzubauen und ja, ein gesundes Leben anzustreben, eben über die Ernährung und über den richtigen Umgang mit den Darm. Und auf sie aufmerksam geworden bin ich durch ihren Podcast, der heißt Mindful Microbia. Den kann ich euch nur sehr ans Herz legen und werde ihn auch bei mir hier in den Shownotes verlinken. Genauso auch ihre Homepage, denn sie schreibt auch immer wieder über das Thema, wie sieht ein gesunder Darm aus und was muss man dafür alles tun. Und dieses Thema interessiert mich auch brennend, denn es gibt ganz viele Dogmen, die sagen, du musst dich so ernähren oder dann gibt es hier wieder die Diät und dann gibt es hier wieder das Mittelchen und hier gibt es wieder das Produkt. Und ich möchte mal mit jemand sprechen, der sich damit wirklich auskennt. Ich möchte ihr die Frage stellen, wie ist es denn eigentlich wirklich? Wie muss es sein? Wie muss ich mich ernähren, damit ja dem Naturell meines Darms entspricht? Wofür ist eigentlich der menschliche Körper ausgelegt und wofür eben nicht? Und das Ganze möchte ich aber auch unter dem Gesichtspunkt tun, dass man das auch vielleicht nicht übertreibt. Also, und da ist sie auch sehr stark der Meinung, viel wichtiger als das Ganze dogmatisch zu behandeln, ist das Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie es einfach richtig sein sollte und dann vielleicht auch bewusst die ein oder andere Ausnahme mal zu machen. Und eben weil sie das Thema auch ja in einer Art und Weise behandelt, wie es mir selber sehr zusagt, freue ich mich unglaublich auf das Gespräch mit ihr und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, schön, dass das klappt, Sarah. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, danke schön, Ben. Ich freue mich auf jeden Fall, bei dir zu sein und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, klar, sehr gerne. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte, denn ich habe das ist ein paar Monate her, da durfte ich an einer Studie teilnehmen. Da ging es um gesundes Ernährungsverhalten und da ging es darum, man wurde erst lang und breit darüber gefragt, ob man sich an sich gesund ernährt, also ob man viel Gemüse isst, viel Rohkost oder Vollkorn oder auch ballaststoffreich. Und dann wurde so die Geschichte darum gesponnen, dass man auf seinem Lieblingsflohmarkt ist, so wurde das da bezeichnet, wo man sich sehr wohl fühlt, wo man einen tollen Tag verbringt und dann am Ende des Tages kommt man quasi vor 2 Essensstände. An dem einen gibt es eine gesunde Suppe und an dem anderen gibt es den Burger, über den man ja, so allerhand hört. Und da war dann die Frage, ja, für was entscheide ich mich jetzt dann dort? Und da habe ich selber gemerkt, ja, stimmt, eigentlich an so einem Tag, obwohl ich mich grundsätzlich gesund ernähre, würde ich mich wahrscheinlich für den Burger entscheiden. Was weißt denn du über das Thema, so quasi inwieweit wirkt sich unser Befinden oder auch so die, ja, die Gedanken oder auch so die Einstellung dann auf unser Ernährungsverhalten aus?
Ja, ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, finde ich, oder ist eine interessante Studie. Mich würde mal interessieren, was dabei rausgekommen ist, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich haben sich relativ viele Leute für den Burger entschieden. Es sei denn, sie haben per se so ein gesundes Essverhalten, dass sie da gar kein Verlangen nach haben. Also ich zum Beispiel hätte mich nicht für den Burger entschieden. Ich bin halt Veganer. Ja. Deswegen würde ich den Burger nicht nehmen. Selbst wenn es ein veganer Burger wäre, je nachdem wie er zubereitet ist, würde ich ihn wahrscheinlich nicht nehmen. Ich glaube, hier kommen unterschiedliche Sachen zusammen, die man einfach, glaube ich, beachten muss. Beim Essen oder bei Ernährung geht es ja nicht immer nur darum, sich das Essen oder die Ernährung anzuschauen oder die Mahlzeit und sich quasi zu überlegen, ist das gesund? Man kann ja unter verschiedenen Gesichtspunkten eine Mahlzeit zu sich nehmen. Und eigentlich sollte auf jeden Fall einer der Hauptbestandteile sein dabei, natürlich sich gesund zu ernähren und da auch alle Nährstoffe drin zu haben. Andererseits ist es natürlich auch ein Punkt von Genuss. Ja, wir sollten natürlich nicht vergessen, dass Essen auch Genuss ist und uns natürlich auch ein gewisses Wohlbefinden einfach verschafft. Und wenn man jetzt vor so einer Situation steht, da steht irgendwie eine gesunde Suppe und da steht aber auch der Burger, was nehme ich denn da jetzt, hat man, glaube ich, so zwei Konflikte dann im Kopf. Das eine ist natürlich so dieser Konflikt, so dieses Emotionale, also unser limbisches System da oben, was im Grunde jetzt nicht der Verstand ist, sondern emotional basiert und so ein bisschen von unserer Urgetriebenheit her oder von dem Urverlangen her nach Energieaufnahme, ja, unabhängig davon, was da jetzt sonst noch drin ist, gesteuert zu sein. Und das kämpft sozusagen, oder dieser emotionale Teil kämpft ja im Grunde so ein bisschen gegen den Verstand oder die beiden so gegeneinander. Und ich würde mal sagen, je nachdem, wie stark dein Verstand ist und gleichzeitig die Situation auch mit Emotionen aufgeladen ist, kannst du halt steuern und für dich auch in jeder Situation steuern, ob du dann nicht doch vielleicht die Suppe nimmst. Um es mal so zu erklären, ich glaube, der Verstand möchte eigentlich natürlich gerne die gesunde Wahl treffen. Aber wenn das emotionale Verlangen nach Energie, nach Zucker, nach Fett, ja, was wir halt hatten früher von unserem, aus der Steinzeitsituation her, wo wir einfach nur darauf schauen, bekommen wir halt genügend Energie, um im Grunde uns bewegen zu können, um unseren Tag zu gestalten, um uns, vor bestimmten Situationen flüchten zu können, dann würden wir wahrscheinlich eher diese Situation mit dem erhöhten Energiegehalt wählen, auch wenn er ungesünder ist. Wenn wir allerdings sozusagen uns für die Suppe entscheiden und auch gerne für die Suppe entscheiden wollen und nicht gleichzeitig sagen, okay, wir entscheiden uns für die Suppe, aber eigentlich würde ich doch lieber den Burger essen. Sondern wir können das Ganze im Grunde rumswitchen, indem wir diesen Suppengenuss, sage ich mal, so positiv aufladen, indem wir uns quasi vorstellen, dass die Suppe natürlich gesünder ist, dass es sich besser anfühlt, wenn ich die Suppe gegessen habe, dass ich das Ganze quasi mit Emotionen so auflade, mit positiven Emotionen, dass ich automatisch gar nicht mehr das Verlangen habe, den Burger zu essen. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Du sprichst jetzt genau eine Sache an, nämlich dass so die Aussage, es fühlt sich besser an. Und da finde ich, da gibt es auch so viel, also egal, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich fundiert oder teilweise pseudowissenschaftlich Halbwissen ist, da wird so viel drüber gesagt, über, ja, wie sich ein gesunder Darm oder auch gesunde Ernährung tatsächlich anfühlt. Also es wird sehr viel über Wohlbefinden gesprochen, es wird sehr viel darüber gesprochen, ja, dass man sich einfach wohlfühlt und es einem gut geht. Aber ich habe das Gefühl, woher weiß ich denn, was gut ist? Also woher weiß ich denn, dann passt es, wie viel auch, ich sag mal, Blähungen oder Darmgeräusche intern sind okay Und ab wann ist es irgendwie nicht mehr normal? Also wie kann man da als Einzelperson, der jetzt nicht so viel über das Thema weiß, tatsächlich auf einen grünen Zweig kommen?
Ja, ist auf jeden Fall auch eine gute Frage. Also Gesundheit per se und ist ja nicht nur oder hat zum Beispiel schon die WHO in den 40ern gesagt, ist im Grunde nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern es geht natürlich um ein ganzheitliches Wohlbefinden, sowohl aus von psychischen, mentalen Zustand her, natürlich auch von dem Fitness, von deinem Fitnesslevel oder deiner körperlichen Gesundheit und natürlich auch deinem allgemeinen emotionalen Befinden. Und das Ganze wird natürlich gesteuert, sicherlich durch unsere Ernährung hauptsächlich, ja, wie viel Nährstoffe wir halt bekommen, ob wir das alles ganz ausgewogen gestalten und natürlich auch durch unsere sonstigen Lebensumstände, also wie viel Sport wir machen und was für einen Lebensstil wir zum Beispiel führen. Und wenn man sich speziell natürlich den Darm dabei anguckt, was jetzt das Thema Darmgesundheit angeht, das ist jetzt da nochmal ein sehr gesonderter Bereich in dem Ganzen. Aber man kann schon sagen, dass Gesundheit prinzipiell im Darm auf jeden Fall beginnt, weil der Darm eben das, ja, sozusagen dieses Grenzorgan ist, so diese Grenzmembran kann man eigentlich fast sagen, weil eigentlich ist die Darmwand sehr, sehr dünn, die unser Außen, ja, also unsere Ernährung und alle Stoffe, die man so von außen so zu sich nimmt, nach innen in unseren Körper rein transportieren. Und dieser Prozess, ja, wie gut das funktioniert und wie gut es funktioniert, dass der Darm das Ganze dann eben auch verarbeitet, hängt natürlich davon ab, wie gut wir uns halt dann fühlen. Und wenn du von dir selber sagen kannst, dass du dich eigentlich fit fühlst, dass du meistens gute Laune hast, dich vielleicht nicht depressiv fühlst und dass dich deine bestimmte Befindlichkeiten, die du hast, nicht regelmäßig in deinem Alltag so stark einschränken, dass du, dass es nachteilig für dich ist und dass es deine Lebensqualität stark einschränkt über einen längeren Zeitraum, dann würde ich sagen, ist natürlich auch erstmal alles normal. Ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast chronische Probleme, die dir so starkes Unbehagen und so ein schlechtes Gefühl verursachen und das über einen längeren Zeitraum, nicht nur wenn ich mal was Falsches gegessen habe oder mal ein bisschen zu viel gegessen habe oder zu einer falschen Zeit, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg, dann würde ich sagen, ist das schon, ja, hat das auf jeden Fall eine pathologische Ursache, der man auf jeden Fall nachgehen sollte.
Und wenn ich das jetzt aber vielleicht wirklich seit Jahren falsch mache, also ich bin vielleicht so erzogen worden mit einer bestimmten Ernährung und deswegen ist für mich sozusagen der Zustand, der für mich normal ist, ist vielleicht gar nicht so gesund. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da mal irgendwelche Dinge auszuprobieren, damit ich feststellen kann, ah, es geht vielleicht sogar besser? Also weil dieses, der Mensch gewöhnt sich ja irgendwie an alles, egal ob das jetzt eine ungesunde Sitzhaltung ist oder ob das an wenig Bewegung ist, da passt sich der Körper ja letztlich auch darauf an. Und wahrscheinlich passt er sich halt insofern auch an schlechte Ernährung an, dass dann der Normalzustand, der bei mir herrscht, einfach möglicherweise ungesund ist. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise mit der Ernährung auszuprobieren?
Ja, natürlich. Also es ist auf jeden Fall so, wie ich es eben schon beschrieben habe, deine Ernährung ist insofern meistens, oder du merkst eigentlich ja relativ schnell, ob deine Ernährung gut für dich ist oder nicht. Weil nach einer gewissen Zeit, wenn man sich, sage ich mal, den ganzen Tag nur von Burger und Fritten ernährt, dann wirst du einfach automatisch merken, dass du müde bist, dass du nicht sehr leistungsfähig bist, dass du wahrscheinlich Verdauungsprobleme bekommst, dass du Depressionen bekommen wirst, dass du, das wird sich auch sehr, sehr schnell in deinem Blutdruck bemerkbar machen und in deinen Cholesterinwerten. Ja, also der Körper ist im Grunde, gibt dir eigentlich irgendwann die Quittung dafür. Du merkst das automatisch. Dein Wohlbefinden nimmt einfach ab. Und damit meine ich jetzt nicht nur so ein bisschen schwammig das Wohlbefinden, sondern du merkst es automatisch, wenn du deine Blutwerte schon mal checken lässt oder wenn du bestimmte Symptome entwickelst, die dich stören. Ja, ob das jetzt irgendwelche Gelenkbeschwerden sind oder ob es chronische Schmerzen irgendwo sind oder ob das Verdauungsprobleme sind. Das sind alles Dinge, die sich über einen längeren Zeitraum natürlich dann auch irgendwann so manifestieren und ausprägen. Also das ist quasi eigentlich fast unvermeidlich. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, kannst du ausprobieren, was an deiner Ernährung auf jeden Fall zu drehen, weil das ist so der erste Punkt, den ich natürlich immer empfehlen würde, gerade bei eben bestimmten körperlichen Symptomen, bei denen man jetzt vielleicht erstmal nicht genau ausmachen kann, wo es vielleicht herkommt, würde ich immer anfangen, an der Ernährung was zu verbessern. Ja.
Wenn man jetzt Menschen in seinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis hat, und ich glaube, das geht wahrscheinlich uns so, das geht auch den meisten Hörern so, bei denen man sich relativ sicher ist, so wie du das machst, ist es vielleicht nachhaltig, langfristig nicht ganz so gut. Und oftmals sind solche Menschen aber dann vielleicht noch nicht selber in der Lage, das so zu beurteilen oder so zu sehen, oder sind vielleicht irgendwie, ja, da noch sich dessen nicht so bewusst. Wie kann man denn jemand das vielleicht vorsichtig beibringen? Hey, so wie du es machst, du wirst dir da auf Dauer Probleme einfangen?
Ja, ist auch eine spannende Frage. Da würde ich nochmal auf den, da kann man im Grunde sich so ein bisschen auch beziehen jetzt auf deine Anfangsgeschichte oder dieses Experiment. Es ist ja immer dieses Thema kurzfristiger Genuss, ja, gegenüber langfristiger Gesundheit. Man tauscht immer irgendwas ein. Wenn ich mich immer für den Burger entscheide, dann tausche ich meine langfristige Gesundheit ein, auch wenn ich es jetzt akut in den ersten Wochen vielleicht noch gar nicht so merke. Man zieht im Grunde, weil man sich selbst, weil man vielleicht nicht die Disziplin hat oder vielleicht auch nicht oder das Wissen auch einfach gar nicht darüber vertiefen möchte oder es auch nicht wahrhaben möchte, ja, zieht man im Grunde den kurzfristigen Genuss vor und lehnt dabei aber natürlich auch die langfristige Gesundheit ab. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen transportiert, das ist ja dasselbe mit Zigarettenkonsum, ja, oder mit allen möglichen Lebensstilfaktoren. Bei Zigaretten hat man es jetzt so gemacht, dass man überall draufdruckt, Rauchen kann tödlich sein. Rauchen verursacht Krebs oder es macht impotent. Ich glaube, wenn man das auf eine Packung oder einen Burger draufkleben würde, dann würden die Leute vielleicht auch erstmal anfangen nachzudenken. Also es ist so ein bisschen, man verschließt gerne die Augen vor langfristigen Konsequenzen, die vielleicht irgendwann auftreten können. Oder zu einem sehr hohen zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall auftreten werden. Das ist natürlich schwierig, jemanden, der davor die Augen verschließen möchte, weil es ist ja immer die Wahl. Man hat ja immer die Wahl, ob man das Gesunde nimmt, weil jeder weiß, dass der Burger jetzt nicht so gesund ist, je nachdem, wie er zubereitet ist, wie die Suppe. Aber trotzdem überwiegt an der Stelle eben dieses kurzfristige Vergnügen. Es ist halt einfach so ein bisschen, man muss, glaube ich, demjenigen natürlich die Konsequenzen aufzeigen. Meistens wissen die Leute das aber auch. An der Stelle muss einfach der Mensch, glaube ich, selber so weit sein, dass er sich das Bild so plastisch wie möglich vorstellt, der Konsequenz. Ja? Wenn ich jetzt, habe ich eben schon mal angedeutet, auf dem Burger ein Bild drauf drucken würde mit einem fetten Typen, der unfassbar adipös ist, einen Body-Mass-Index von, weiß ich nicht, 40 hat und der vielleicht auf seiner Couch abhängt und der es nicht mehr schafft, weiß ich nicht, selbstständig zur Toilette zu gehen, dann ist das erstmal ein erschreckendes Bild. Ja, und ich glaube, erstmal, wenn man mit sowas konfrontiert wird, wie die möglichen Konsequenzen sein können, dann kann das, glaube ich, jemanden, der davor gerne die Augen verschließt oder eben dieses, sage ich mal, kurzfristige Vergnügen dann vorzieht, kann das vielleicht zum Umdenken bewegen, möglicherweise. Ja.
An der Stelle finde ich, dass die Lebensmittelindustrie auch in bestimmten Bereichen auch sehr interessante Dinge tut, nämlich man findet immer wieder irgendwelche Detox-Darmreinigungsprodukte, die dann den Anschein machen, nee, du kannst schon so leben, also du kannst dich schon von, in Anführungszeichen, schlechten Sachen ernähren, aber dann musst du halt einfach ab und zu so ein bisschen Detox-Produkte dir einschmeißen oder hier mal eine Saftkur, da mal was weiß ich machen, damit es dir wieder gut geht. Und da habe ich auch das Gefühl, da lebt dann die Industrie irgendwie einen Lebensstil vor oder empfiehlt etwas, wo genau das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich diese Langfristigkeit überhaupt nicht stattfindet, sondern man sagt einfach, nee, passt schon, macht es einfach so und alle 3 Wochen haust du dir halt dann irgendwie so einen Saft rein und dann ist wieder alles gut. Da hätte ich jetzt die Frage dazu, wie notwendig bzw. sinnvoll ist denn eine Darmreinigung? Also was weiß man über das Thema?
Ja, ist auch ein spannendes Thema. Also wir, ja, also Ernährung ist natürlich immer sehr stark, ja, es ist ein sehr kritisches Thema, gerade so, wenn man sich natürlich in der Öffentlichkeit umguckt. Es ist einfach ein Thema, mit dem man natürlich auch sehr viel, ja, über das man sehr viel diskutieren kann. Wenn man sich die wissenschaftliche Faktenlage ansieht, ist es eigentlich relativ eindeutig. Wenn man in die Medien guckt oder ja, bestimmte Produkte sich im Supermarkt anguckt, ist es absolut nicht eindeutig. Das meiste davon entspricht also nicht mal ansatzweise dem, was Ernährungsleitlinien und Wissenschaft eigentlich rausgefunden haben oder vorschreiben oder empfehlen. Mhm. Von daher, diese ganzen Produkte, also wir leben heute so ein bisschen in so einer schnelllebigen Gesellschaft oder kurzfristiges Vergnügen. Wir wollen kurzfristigen Erfolg. Wir wollen nicht mehr den langen Weg gehen. Wir wollen keine Umwege machen. Deswegen versprechen wir uns natürlich auch die Pille, die uns irgendwie den Darm reinigt oder die uns Gesundheit auf Ewigkeit oder zu Gesundheit auf Ewigkeit verhilft oder dass ich jetzt sofort wach bin und jetzt sofort super voller Energie bin, das funktioniert so nicht, sondern an der Stelle kann ich einfach wirklich nur immer empfehlen, mach den Umweg, es lohnt sich und der Umweg ist eigentlich gar nicht wirklich ein Umweg, sondern es ist einfach eine nachhaltige Form von gesunder Ernährung, die auch, wenn man das beherzigt, es absolut unnötig macht, dass man bestimmte Detox-Produkte zum Beispiel verwendet. Also Detox ist sowieso nochmal so eine extra, gehört ja sowieso zu diesen bekannten Health Claims, die hier in Europa oder in Deutschland zum Beispiel eigentlich auch gar nicht, glaube ich, gar nicht verwendet werden dürfen. Bestimmte Produkte dürfen das so gar nicht mehr ohne weiteres labeln. Es ist auch eigentlich ein ziemlich schwammiger Begriff, weil was bedeutet das denn eigentlich? Ja, was steht denn da genau dahinter? Und jetzt in Bezug auf den Darm, also von daher, von diesen Produkten würde ich einfach prinzipiell, dem würde ich jetzt prinzipiell nicht so viel, so viel Aufmerksamkeit schenken, um ehrlich zu sein. Also es kostet natürlich auch meistens relativ viel. Das ist auch eine Kostenfrage. Und dann ist auch die Frage, ist das eigentlich überhaupt nötig? Es sind meistens ja irgendwelche Pülverchen oder weiß ich nicht, was für sonstige Substanzen da noch irgendwie auf dem Markt rumgeistern. Da muss man sich halt fragen, ja, welchen Effekt soll das denn haben? Also ich würde mal behaupten, keins davon hat in irgendeiner Weise eine Studiengrundlage, dass es auch wirklich einen Effekt erzielt. Da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er das gerne machen möchte. Aber zumindest kann ich soweit sagen, Thema Darmreinigung oder Darmdetox, was auch immer, ist per se nicht nötig, wenn du dich ballaststoffreich und ausgewogen ernährst. Weil der Darm eigentlich, also physiologisch gesehen, so funktioniert, dass Sachen oben reinkommen und unten wieder rauskommen. Das heißt, und wenn er das einmal am Tag macht, ist es ideal. Und das solltest du so weit gestalten und das kann man, indem man seine Ernährung so weit anpasst und natürlich noch weitere Maßnahmen halt dazu ergreift, idealerweise kann man das durchaus steuern. Und wenn der Darm das regelmäßig macht, dann scheidet er automatisch selbst alles aus, was er gerne nicht mehr haben möchte. Ja, was ich schon mal gesagt habe, der Darm ist ja so ein Grenzorgan. Er nimmt alles auf, was der Körper braucht und er scheidet aber auch gleichzeitig wieder alles aus, was wir nicht mehr haben wollen und was wir eben nicht brauchen. Und dabei behilflich ist natürlich auch noch unsere Darmflora. Die muss in einem guten Zustand sein. Und unser Nervensystem muss entsprechend aktiv sein, damit die Verdauung gut funktioniert. Aber am wichtigsten ist es halt, dass man vor allem eben eine vollwertige, überwiegend pflanzlich basierte Ernährung mit vielen Ballaststoffen eben zu sich nimmt. Weil Ballaststoffe eigentlich das sind, was sozusagen die Darmreiniger schlechthin ausmachen. Mhm. Ballaststoffe sind so ein bisschen wie so kleine, ja, so Putzschwämme oder so die Putzkolonne, die notwendig ist, um den Darm einfach zu reinigen. Sie geben dem Ganzen ein bisschen mehr Volumen, dem Nahrungsbrei, so dass er automatisch, also der Darm kriegt dadurch bestimmte Impulse, also mechanische Impulse, um das Ganze zum Ausgang zu befördern. Das heißt, das ist schon mal wichtig. Und zum anderen füttern Ballaststoffe eben auch die Darmflora, die uns zusätzlich nochmal bei der, beim Detox, wenn man das so nennen möchte, helfen, weil sie auch bestimmte Chemikalien zum Beispiel abbauen können. Gleichzeitig aber auch noch andere Stoffe abbauen und gleichzeitig auch noch Vitamine produzieren. Also es ist wirklich ein ganz toller, ein tolles Organ, sage ich mal. Und ja, der Darm scheidet das einfach selbstständig alles aus. Also wir müssen da nichts einleiten. Wir brauchen keine Einläufe und wir brauchen auch keine Pillen, um das Ganze ans Laufen zu bringen. Also es ist wirklich relativ simpel, wenn man es mal so ausdrücken darf.
Und wie ist es, wenn man sich aber jahrelang wirklich falsch, also ballaststoffarm ernährt und so, dass eigentlich die Darmflora mehr oder weniger am Boden ist? Brauche ich dann da irgendwie einen Startschuss, um das Ganze in Gang zu bringen, oder kann ich das auch auf natürlichem Wege irgendwie in Gang bringen?
Also das kann man natürlich auf natürlichem Wege in Gang bringen. Der Körper ist ein einziges großes Detox-Organ. Alles der Stoffwechsel, den jede unserer Zellen macht, vor allem die Leber, die Niere und der Darm sind eigentlich somit die größten, und die Haut auch, sind eigentlich somit die größten Detox-Organe. Die machen in jeder Minute, in der sie irgendeine Form von Stoffwechselprozess initiieren. Das ist deren Hauptaufgabe, alles auszuscheiden und zu filtern, was sie quasi zwischen die Finger bekommen. Und da ist es einfach, wir brauchen da eigentlich keinen Startschuss. Sobald wir aufhören, bestimmte Dinge zu uns zu führen, die uns wehtun oder die uns Schaden bereiten, reguliert der Darm das automatisch und reguliert der ganze Körper das automatisch. Das ist zum Beispiel wie beim Rauchen. Die Lunge ist auch ein Detox-Organ. Wenn wir aufhören zu rauchen, je nachdem, wie viel wir vorher konsumiert haben, kann man aber nach ein paar Jahren zum Beispiel feststellen, dass die Lunge auf einmal viel, viel weniger Teer enthält als zu dem Zustand, wo man noch geraucht hat. Ja, das heißt, der Körper baut das automatisch ab. Und das ist das Gleiche, wenn ich jetzt aufhöre, Junkfood in mich reinzustopfen und dann auf einmal gerne jetzt was für mich tun möchte. Das Beste, was man machen kann, ist einfach erstmal mit einer ballaststoffreichen Ernährung anzufangen. Also Vollkornprodukte zu wählen, Nüsse zu essen, vollwertiges Obst und Gemüse, also nicht als Saft, sondern als ganzes Obst und ganzes Gemüse und idealerweise natürlich entsprechend zubereitet. Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, ganz tolle Sachen, Kichererbsen und idealerweise in so einem Fall, wo die Darmflora wahrscheinlich ziemlich verkümmert ist, macht es dann auch noch lebende Bakterien dann zu sich zu nehmen, also Probiotika oder probiotische Nahrung, um das Ganze dann halt in Gang zu bringen. Dann darf man natürlich auch keine Wunder erwarten, also es ist nicht, das ist jetzt auch nicht die Wunderpille, die von einem auf den anderen Tag dann verspricht, oh, jetzt geht's mir auf einmal besser, sondern der Körper braucht dann halt auch seine Zeit, um den ganzen Schrott, sage ich mal, den man so in seinen Geweben abgelagert hat, loszuwerden. Es dauert also wahrscheinlich einige Monate, vor allem auch der Darmflora-Aufbau dauert eine ganze Weile, um das Ganze wieder ins Lot zu bringen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wenn man eben nachhaltig dranbleibt, ist das definitiv das beste Mittel, was man sich einfach, oder das Beste, was man einfach für sich selbst tun kann.
Weil du es jetzt gerade ansprichst, Probiotika, was gibt's denn da auf natürlichem Wege? Also was sind natürliche Lebensmittel, die probiotisch sind?
Ja, das ist hier in Deutschland, das ist noch so ein bisschen schwierig, würde ich fast sagen, was so im käuflichen Bereich oder was man so erwerben kann, wenn man jetzt in den Laden geht. Also die meisten Standardsupermärkte haben eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, nichts Probiotisches, mit Ausnahme von vielleicht Naturjoghurt. Naturjoghurt ist natürlich auch probiotisch in gewisser Hinsicht, enthält aber meistens nur 1 bis 2 Stämme. Von daher, das ist nicht die einzige Lösung bei Menschen, die eine relativ verkümmerte Darmflora haben. und die schon Probleme wahrscheinlich auch in dem Bereich haben, ist das jetzt nicht ausreichend. Da würde ich echt am meisten empfehlen, wirklich lebendes, ich nenne das lebendes Essen, selbst vielleicht erstmal zuzubereiten. Es gibt es auch im Biomarkt zum Teil, wenn man da mal ins Kühlregal schaut, also die Produkte sind meistens gekühlt. Wenn man sich Kombucha zum Beispiel anguckt, das ist ein fermentiertes Teegetränk, das sollte idealerweise eben Rohkost sein oder raw, nicht erhitzt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Das Ganze idealerweise aber ergänzen auch durch zum Beispiel fermentiertes Gemüse. Das ist wirklich so die beste Möglichkeit, über die man wirklich regelmäßig, also nicht, wenn man es jetzt nur einmal die Woche isst, sondern absolut regelmäßig, idealerweise jeden Tag ein bisschen davon, kann man wirklich sehr gut seine Darmflora aufbauen. Also da ist eigentlich gar nicht viel anderes nötig. Das ist eine super Strategie.
Fällt da auch Sauerkraut drunter eigentlich?
Genau, Sauerkraut. Fermentiertes Gemüse. Fermentiertes Gemüse. Also mein Lieblings fermentiertes Gemüse ist tatsächlich Sauerkraut. Das kann man in so vielen unterschiedlichen Varianten machen. Es geht super schnell und es hält sich ewig, wenn man einfach mal so einen großen Pott davon macht. Und es ist also meiner Ansicht nach das wirklich das beste Probiotikum, was man sich verordnen kann selbst, weil es eben natürlich gewachsene, lebende Bakterienkulturen enthält, die genau so in den Verhältnissen vorkommen, wie sie natürlich sein sollten und wie sie es auch am liebsten mögen. Und natürlich deutlich mehr Stämme auch als jetzt zum Beispiel in einem probiotischen Präparat. Ja, und in Joghurt sowieso. Es sind alles gute Ergänzungen, aber ich denke, es ist wichtig, gerade am Anfang halt so viele Stämme wie möglich und so lebend wie möglich zu sich zu nehmen. Ja, und wichtig ist eben, das Ganze nicht zu erhitzen, also das ist, weil sonst sterben einfach die Bakterien, ja.
Was mir immer wieder auffällt, und so zum Teil haben wir das auch schon angesprochen, ist, dass, obwohl eigentlich in der Wissenschaft die Faktenlage ziemlich klar ist, existiert doch wirklich weitreichend so sehr viel Halbwissen, sage ich mal. Also es wird sehr viel über irgendwelche Diäten gesprochen, die dann dabei helfen sollen, gesund zu werden, oder Diäten, die dabei helfen sollen, ja, auch abzunehmen, oder die dabei, ja, was auch immer sie bewirken sollen. Was glaubst denn du, warum scheinen so wenige Menschen mit den echten Fakten zu hantieren und sich eher mit so Halbwissen dann abzugeben? Also ich meine, es gibt ja tonnenweise Zeitschriften, Blogs und so weiter, die ja weit weg von der eigentlichen Faktenlage sind. Das erlebe ich genauso im Trainingsbereich, wo es dann heißt, das sind die vier besten Übungen für ein Sixpack, und eigentlich liegt aber die Natur des Sixpacks, wenn man so will, in ganz anderen Dingen und nicht in diesen vier Übungen. Und das Gleiche sehe ich auch, wenn ich mich über Ernährung irgendwie informiere. Da gibt es so viele Sachen, sei es jetzt die Spargel-Brokkoli-Diät, die musst du jetzt machen, weil das bringt dir das. Und ist die Wahrheit zu komplex? Also was ist deine Meinung dazu?
Also ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen, es ist schon ein komplexes Thema an sich. Also sagen wir so, die Biochemie dahinter ist relativ komplex. Biochemie von Ernährung, also was passiert denn eigentlich im Körper? Und die Studienlage ist natürlich auch komplex, weil es da eben um langfristige Untersuchungen geht und mal dies oder mal jenes gezeigt wird, je nachdem, wie eine Studie zum Beispiel designt ist. Von daher gibt es auch immer wieder widersprüchliche Informationen. Und ich glaube, was das Problem an der Stelle ist, dass viele Leute, auch hier suchen wir, glaube ich, wieder nach der schnellen Lösung. Wir suchen nach einer schnellen Lösung. Wir wollen uns nicht so richtig mit den eigentlichen Fakten auseinandersetzen, weil es uns vielleicht zu kompliziert ist, zu lange dauert. Und uns vielleicht auch Sachen zeigt, die wir gar nicht sehen oder wissen wollen, weil wir es vielleicht cooler finden, irgendein tolles Detox-Produkt zu kaufen, was eine schöne Verpackung hat, oder weil wir denken, wir wollen uns belohnen oder wollen uns was Gutes tun, und das verspricht sozusagen diese Wunderpille, verspricht uns Gesundheit. Ja, Essen ist ja fast schon so ein bisschen, es ist eigentlich therapeutisch, ja. Es ist wirklich, es ist präventiv als auch therapeutisch das Beste, was man machen kann eigentlich, um seine Gesundheit zu erhalten. Und ich glaube, die meisten Leute finden das vielleicht auch zu, ja, zu unsexy. Also ich meine, mit einer vollwertigen, pflanzenbasierten Ernährung, die zum Großteil eben aus den genannten Produkten wie Vollkornprodukten, Nüssen, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und dergleichen besteht, ist einfach, kann man natürlich auch nicht viel Geld verdienen. Deswegen wird es natürlich andererseits dann eben dieses Halbwissen oder wird, glaube ich, so ein bisschen auch von der Industrie gerne dann dies oder jenes Halbwissen oder diese oder jene Aussage, die rüberschwappt aus der Medizin oder aus der Forschung, selbst wenn sie noch nicht ausgereift ist, aufgegriffen und dann wird da erstmal ein Produkt draus gedreht oder draus produziert, was man natürlich auf mit sehr viel Geld dann auch verkaufen kann. Und ich glaube, wir sind auch vielleicht alle so ein bisschen, ja, wie gesagt, leichtgläubig. Wir wollen die kurze Lösung oder die schnelle Lösung und wir glauben einfach auch das, was uns vor die Nase gesetzt wird. Und wir gehen eben jeden Tag einkaufen und kaufen uns was zu essen, weil wir müssen uns jeden Morgen oder jeden Mittag und abends entscheiden, was essen wir und dieselbe Entscheidung treffen. Und da entscheiden wir uns natürlich für das, was direkt vor der Nase steht. Und wenn da jemand eben proklamiert, hier dieses Produkt, das hilft dir auf lange Sicht oder relativ schnell viel besser abzunehmen, oder in einer Woche hast du 6 Kilo verloren, dann ist das einfach zu kurz gedacht. Das ist zu kurz gedacht. Und es hilft einfach auch nicht, es setzt auch nicht an den Ursachen an und es setzt auch nicht am Verständnis oder an der grundlegenden Basis an, wo jemand eigentlich anfangen sollte, wenn er wirklich Gewicht verlieren möchte. Mhm. Ja.
Gibt es denn international gesehen irgendeine Küche, wo du sagst, die kommt der gesunden Ernährung, so wie es der Mensch machen sollte, am nächsten? Also in der tatsächlich das, was du jetzt immer wieder ansprichst, ballaststoffreich, überwiegend gemüsebasiert, viel Hülsenfrüchte und vielleicht auch Vollkorn. Gibt es irgendeine Küche weltweit, die das gut macht? Was würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Studien dazu. Ich weiß nicht, ob du mal von den blauen Zonen gehört hast.
Nee, sag mir nichts.
Die blauen Zonen, das sind, ich glaube, es sind 6 oder 7 verschiedene Gebiete auf dieser Welt, in denen man festgestellt hat vor einigen Jahren, dass dort die Menschen überdurchschnittlich alt und überdurchschnittlich gesund sind. Die haben also wenig mit Volkskrankheiten zu tun, die ja in der Regel ernährungsbedingt sind. Und sie werden weit über 100 Jahre alt. Und da gehören zum Beispiel so, ja, die Regionen in bestimmte Regionen in Japan dazu, die Okinawa-Insel, dann auch eine Gemeinde in Kalifornien, in Loma Linda, die 7-Tages-Adventisten. Und von denen hat man auch mal eine große Studie gemacht zum Beispiel. Dann auch bestimmte Gemeinden in Sizilien, ich glaube in Griechenland noch. Und weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich nochmal nachschauen, die anderen Regionen. Aber auf jeden Fall hat man zum Beispiel von den Okinawa oder auch den 7-Tages-Adventisten, also dieser kalifornischen Gemeinde in Loma Linda, hat man eine große Studie gemacht, eine große Kohortenstudie, in der eben genau diese Themen untersucht wurden. Was ist denn die Ernährung? Wovon ernähren die sich? Und das Ganze korreliert hat mit bestimmten Inzidenzen oder dem Auftreten von gewissen Symptomen und Volkskrankheiten, wie vor allem eben koronare Herzerkrankungen, was so das die Haupttodesursache eigentlich weltweit ist. Und natürlich Diabetesrisiko, gleichzeitig natürlich auch Gewichtsproblematik sich angeschaut hat und Cholesterinspiegel und so weiter und so fort. Und was man eben da in diesen Studien gesehen hat über die Jahre hinweg, dass tatsächlich, um es mal grob zusammenzufassen, dass die Leute sich sehr vollwertig ernährt haben, dass sie einen sehr pflanzenbasierten Lebensstil hatten, der eben zu einem Großteil aus aus den gesagten Dingen bestand, nämlich aus vor allem High Carb und Low Fat und kein oder wenig tierisches Protein. Man hat gesehen, dass die Gruppe, die tierische Proteine zum Beispiel konsumiert hat und Low Carb unterwegs war, was ja heute den oder vielen vielen Ernährungsdogmen, sage ich mal, die da draußen rumschwirren, so ein bisschen auch einhergeht oder ja sich daran anlehnt, hat man gesehen, dass dort zum Beispiel die Sterblichkeitsrate deutlich erhöht war, dass die eine deutlich erhöhtes Risiko hatten eben für koronare Herzerkrankungen und ja, natürlich auch entsprechende Gewichtsproblematik damit einhergeht und eben diverse, ja, die Inzidenz auch von bestimmten Krebserkrankungen deutlich erhöht war. Mhm. Während diejenigen, die eben eine High Carb, Low Fat und quasi tierisches oder pflanzliches Protein aufgenommen haben, das Ganze komplett umgedreht aussah. Ja, also die eben eine geringeres Sterberisiko hatten oder verfrühtes Sterberisiko hatten und ja, dementsprechend auch gute Cholesterinwerte und ja, ein sehr geringes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und diverse andere Erkrankungen. Also das ist so eine von großen Studien in dieser Gemeinde, die tatsächlich aus diesen blauen Zonen, die halt eben auch wissenschaftlich bewiesen hat, dass eine vollwertige Ernährung, die aus Ballaststoffen wie Vollkorn besteht, Obst und Gemüse basiert ist, mit Nüssen und Hülsenfrüchten als pflanzliches Protein, ja, mit einer der gesündesten Formen ist, sich zu ernähren. Allgemein sagt man ja auch so ein bisschen die mediterrane Ernährungsweise, die einfach auch eigentlich auf denselben Prinzipien beruht, die vielleicht noch ein bisschen Fisch mit einbezieht. Aber es gibt wirklich diverse Untersuchungen und diverse Studien mittlerweile, die genau das bestätigen. Also eher Richtung High Carb, Low Fat und so wenig tierisches Protein wie möglich. Und klar, da kann man jetzt noch in die Details reingehen, was zum Beispiel bestimmten Fettkonsum angeht. Also es gibt ja auch immer noch irgendwelche Low-Fat-Anhänger, obwohl, glaube ich, mittlerweile auch bekannt ist, dass Low-Fat auch nicht das oder komplett Low-Fat oder Zero-Fat auch nicht das, das Mittel der Wahl sein sollte, weil man eben auch im Rahmen von einer anderen Studie zum Beispiel gesehen hat, dass gerade so auch in der mediterranen Diät, wo halt viel Oliven oder auch Nüsse viel gegessen wird und Olivenöl, also viele einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren aufgenommen werden, da zum Beispiel ein deutlich besseres oder diese Leute eben auch nicht so schnell sterben, ja, also das Sterblichkeitsrisiko da deutlich verbessert ist und die eben auch weniger an koronaren Herzerkrankungen einfach leiden, ja. Mhm. Also es gibt, wie gesagt, da diverse Studien zu. In Okinawa ist es, glaube ich, die ernähren sich viel von Süßkartoffeln. Also es ist ein sehr kohlenhydratreiches Produkt und alle essen wirklich überwiegend kohlenhydratbasiert. Und auch wenn man sich alleine mal in die Leitlinien und die Empfehlungen von sämtlichen Ernährungsgesellschaften dieser Welt in allen Ländern umsieht, die alle wissenschaftlich basiert sind, da steht immer auf dem Papier, als Grundlage sollten immer Vollkornprodukte sein, ja, Kartoffeln, Gemüse und Obst und Nüsse und relativ wenig tierisches Protein, idealerweise keins, und wenig gesättigte Fette. Also es gibt wirklich eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz für irgendwelche anderen Ernährungsformen oder zumindest die gibt es, aber die eigentlich mehr sowas Gegenteiliges behaupten. Ja. Mhm.
Und basierend auf dem Wissen, wie stelle ich mir dann eine einzige Mahlzeit zusammen? Wie sieht es dann auf dem Teller aus? Wie viel ist es vor allem insgesamt? Weil ich habe das Gefühl, gerade wenn ich mir eine Portion zusammenstelle, und das merke ich jetzt in letzter Zeit sehr deutlich, dass einfach das bei mir immer zu eiweißreich war, weil ich halt gedacht habe, gut, so viel Kohlenhydrate brauche ich nicht, aber Eiweiß brauche ich irgendwie. Mhm. Und das kommt natürlich auch aus diesem Fitness- und Sportler-Dogma heraus. Wie stelle ich mir dann so eine Mahlzeit zusammen? Wie gehe ich da am besten vor?
Mhm. Genau, also ja, Thema Eiweiß ist natürlich steht nochmal auf einem ganz anderen Papier. Ja, also Eiweiß ist, glaube ich, nochmal so eine separate Debatte. Es wird halt, glaube ich, komplett überbewertet. Was, glaube ich, vielleicht so ein bisschen auch eben aus diesem Fitnessbereich vielleicht kommt. Also der Mensch braucht nicht so viel Eiweiß. 0,8 Gramm, idealerweise sogar noch weniger. Also das ist schon so ein Toleranzbereich. 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist eigentlich der tägliche Tagesbedarf an Protein. Und da kann man sich halt ausrechnen individuell, wie viel man da maximal braucht. Und das meiste davon ist eigentlich schon in Vollkorn und in Gemüse enthalten und in Nüssen. Wenn man das mit einbaut und da ist eigentlich dann auch nicht mehr so viel Platz zum Beispiel für tierisches Protein. Man kann das dann für prima ergänzen durch Hülsenfrüchte, was auch sehr, sehr ballaststoffreich und gleichzeitig aber auch sehr proteinreich ist. Das ist halt ideal. Ja, im Prinzip sollte eigentlich dein Teller so ein bisschen aussehen. Also ich stelle mir das gerne wie so eine Bowl vor, wo ich vielleicht so, ne, man, im Grunde solltest du so viel Gemüse essen, wie du essen kannst und essen magst. Und das Ganze dann ergänzen, ja, vielleicht durch ein, zwei Handvoll mit Vollkorngetreide. Das kann Quinoa sein, das kann Vollkornreis sein oder Amaranth oder was du gerne an oder Buchweizen oder was auch immer du gerne an Vollkorngetreide isst. Kann auch ein Vollkornbrot sein. Dann würde ich dazu, ja, wie gesagt, so viel buntes Gemüse wie möglich auf jeden Fall essen. Salate gehören definitiv dazu. Also du kannst das Gemüse essen, wie du magst, ob du es kochst, beziehungsweise anbrätst oder dünstest. Oder du kannst es auch roh essen. Je nachdem, was du am liebsten magst und wovon du am meisten essen kannst, ist das Beste. Ja, idealerweise gehören dazu immer auch ein bisschen Hülsenfrüchte. Also jeden Tag Hülsenfrüchte zu essen, das ist einfach ein guter Ballaststoff und Protein und Kohlenhydratlieferant. Also der perfekte Mix ist da eigentlich drin enthalten. Und ja, ideal für den Darm. Dann würde ich auf jeden Fall auch immer Nüsse dazu essen. Also so eine Handvoll Nüsse am Tag ist eine perfekte Grundlage, um einfach den Fettsäurebedarf auch zu decken. Bestimmte Gewürze sind da ideal, um das Ganze noch zu ergänzen natürlich. Ein gutes Dressing zum Beispiel auch oder ein guter Dip dazu. Genau, und dann würde ich das Ganze natürlich noch toppen mit einem guten Öl, idealerweise ein Omega-3-Öl, was die Omega-3-Zufuhr dann auf jeden Fall auch abdeckt, auch mit essentiellen Omega-3-Fettsäuren. Und das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenstellung. Ja, ja.
Und wenn ich das jetzt alles weiß, jetzt habe ich meinetwegen hier zugehört, das habe ich dir zugehört und höre da ganz viel so Gemüse und wenig tierisches Eiweiß und viel pflanzlich und so weiter. Und dann gehe ich wieder raus und sehe da die Welt, die mir eigentlich quasi ernährungsmäßig alles bietet. Also ich muss ja nur zum Bäcker gehen und in die Theke gucken, wo es Kuchen, Süßspeisen und so weiter gibt. Wie schaffe ich dann so den Übertrag? Wie schaffe ich irgendwie die Umsetzung, damit dieses Wissen, das ich jetzt dann vielleicht habe, irgendwie in Fleisch und Blut übergehen kann?
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke, es ist wichtig, dieses Wissen auf jeden Fall mit sich herumzutragen und im Hinterkopf immer zu behalten, dass es besser ist, so vollwertig wie möglich zu essen und so wenig fertig gekauftes und produzierte Produkte, die in irgendeiner Form in irgendwelchen Tüten oder Päckchen oder Gläsern verpackt sind, zu konsumieren, sondern idealerweise so frisch gemacht wie möglich. Und ich glaube, es hilft einfach, wenn man sich dabei mal in einer guten, gut sortierten Gemüseabteilung umschaut, wo man gutes Gemüse einkaufen kann, wenn man dazu dann ja, vielleicht Vollkornpasta oder Vollkornreis sich kauft und das einfach mal anfängt, vielleicht selber zu kochen. Also ich glaube, es hilft am besten, wenn man so das Gefühl dafür wieder, man bekommt das beste Gefühl für Ernährung und was einem gut tut und was auch wichtig für einen ist und die beste Beziehung zu seinem Essen auch, wenn man anfängt, das Essen wieder selbst auch zuzubereiten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und das muss ja gar nichts episch Langes sein. Man muss ja nicht gleich irgendwie ein Fünf-Gänge-Menü kochen, sondern es können ja auch wirklich Kleinigkeiten sein. Die meisten Gerichte dauern ja gar nicht so furchtbar lange. Aber ich denke, die beste Beziehung kann man zu seinem Essen aufbauen, wenn man, ja, wenn man es einfach selbst zubereitet, wenn man sich damit auseinandersetzt, wo kommt denn mein Essen her, ja, dass die entsprechenden Sachen einkauft und dann einfach auch sieht, was macht denn eigentlich eine richtige Mahlzeit eben auch aus, ja, was muss denn da alles, was muss da alles drin sein? Und wenn ich so im Kopf für mich ein bisschen abchecke, aha, ja, ich brauche irgendwie eine Vollkorngrundlage und ich brauche irgendwie ein paar Nüsse oder ein paar Kerne, ich brauche Gemüse und Salat, ich brauche ein Öl, ich brauche Hülsenfrüchte und ich brauche Obst, dann und Gewürze, dann ist das ja schon mal, dann ist das eigentlich schon mal, dann kann man sich daraus eigentlich idealerweise alles Mögliche zusammenstellen, ja. Ich glaube, Rezepte gibt es da draußen genügend und ich denke, das ist eine ganz guter Start und dass man sich vor allem nicht verrückt damit macht, dass man, weiß ich nicht, irgendwas verpasst, wenn man jetzt dieses oder jenes Produkt nicht kauft, sondern einfach vielleicht einfach bewusst sich sagt, ich möchte das jetzt nicht kaufen, ich möchte dem Ganzen, ich möchte das vielleicht nicht unterstützen, also immer einfach diese bewusste Entscheidung zu fällen. Ich will nicht sagen, dass man es jetzt gar nicht kaufen darf, kann jeder machen. Es ist halt die eigene Entscheidung, aber sich einfach vor Augen zu halten, dass das Produkt möglicherweise mehr Geld kostet, als wenn ich mir selbst was Eigenes mache oder dass es wahrscheinlich auch meine Gesundheit nicht wirklich mehr unterstützt, als wenn ich vielleicht ein simpleres Menü mir zu Hause koche, was genauso oder einen besseren Detox-Effekt hat als das Produkt, was da jetzt gerade im Regal steht und wo Detox draufsteht. Also das Marketing ist dabei natürlich auch immer eine Geschichte. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie anfällig bin ich denn dafür, gerade so beim Marketing. Ja. Und dass man einfach bewusst für sich die Entscheidung trifft, ich bin nicht anfällig dafür, ich möchte das nicht sein. Ich wähle einen anderen Weg.
Ja, wow. Ich muss sagen, da war jetzt für mich sehr viel dabei, auch zusätzlich zu dem, was ich in deinen Podcast schon so gehört habe. Ich finde, das war jetzt ein guter Umriss um all das, was aus meiner Sicht auch bei gesunder Ernährung oder irgendwie auch beim gesunden Darm mitspielt. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe echt einiges mitnehmen können und ich habe auch einige Ideen im Kopf, was ich mir so demnächst alles zum Essen machen kann. Auch an Sachen, die ich tatsächlich noch zu Hause habe. Und ich wünsche dir weiterhin so für deinen Podcast, für deinen Blog und so weiter alles Gute. Ich hoffe, dass du mehr und mehr Menschen mit dem Thema erreichen kannst, auch besonders, weil du das aus meiner Sicht sehr nüchtern einfach mit den Fakten betrachtest und nicht aus irgendeiner, unseriösen Marketing-Sicht, sondern tatsächlich eben mit dieser Sicht, ja, so ist es einfach und wenn wir danach handeln, dann geht's uns gut. Das finde ich immer sehr spannend, habe ich dir auch schon mal gesagt und auch wirklich sehr, sehr ehrlich und richtig. Und da wünsche ich dir weiterhin alles Gute und bedanke mich herzlich bei dir für deine Zeit.
Sehr gerne, sehr gerne. Gerne wieder. Ben, danke schön für die Einladung. Ich fand es auch ein sehr spannendes, spannende Unterhaltung. Und ich finde auch, dass dein Podcast sehr, sehr cool ist und sehr coole Themen aufgreift. Und ich bin auf jeden Fall sehr gerne Gast in deinem Podcast gewesen.
Danke, das freut mich, das zu hören.
Sehr schön.
Mach's gut. Ciao.
Dankeschön, du auch. Ciao.
So, ich muss jetzt erstmal die ganzen Informationen verarbeiten. Wobei letztlich ist es gar nicht so viel. Und das finde ich das Spannende daran, denn eigentlich müssten wir gar nicht so viel tun. Eigentlich sind die Fakten relativ gering und es ist gar nicht mal so viel. Aber, und ich glaube, das ist der große Knackpunkt, irgendwie müssen wir es schaffen, das für uns zur Anwendung zu bringen. Und letztlich, das habe ich auch in der Einleitung schon gesagt, geht es wirklich darum, gesund zu sein. Wir haben dieses Leben nur einmal, wir bekommen diese Chance nur einmal. Und alles, was wir dafür tun können, zumindest in Bezug auf die Ernährung, haben wir heute gehört. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann erkundigt euch gerne bei Sarah auf der Homepage oder hört ihren Podcast an, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Und beschäftigt euch mit dem Thema. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne auch mich fragen oder eben Sarah direkt. Sie ist da auch sehr, sehr offen und umgänglich. Was die nächste Folge angeht, kann ich jetzt leider noch nicht sagen, wann die nächste Folge von Finde deinen eigenen Weg kommt. Denn bei mir stehen jetzt so ein paar persönliche Themen an und ich werde auch ab Oktober auf Reise sein. Und zwar fliegen wir nach Uganda und fliegen dann von Kapstadt in Südafrika wieder nach Hause. Und da liegen ein paar Länder dazwischen und ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wo wir unterwegs sein werden, wie viel Internet ich dort haben werde. Idealerweise werde ich auch von dort immer mal wieder was von mir hören lassen, auch im Podcast. Um sicher zu gehen, dass ihr mitkriegt, was gerade so vorgeht, dann besucht mich oder verfolgt mich gerne bei Instagram oder meldet euch bei mir auf der Homepage für den Newsletter an, dann kriegt ihr auf jeden Fall alles Relevante mit. Spätestens ab Januar 2019 wird dann Finde deinen eigenen Weg auch wieder regelmäßig weitergehen, wobei ich wirklich hoffe, dass ich auch aus Afrika das ein oder andere Update schicken kann. Daran liegt mir schon sehr viel, denn ich möchte auch da so ein bisschen ja, die Regelmäßigkeit aufrechterhalten, aber es wird definitiv nicht jeden Samstag sein, weil ich glaube, in Afrika habe ich viel zu sehen und viel zu erleben und da werde ich dann nicht so die Zeit haben, mich hinzusetzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal alles Gute. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die mir bis hierhin schon gefolgt sind. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß bei diesem Projekt. Ich habe sehr viel Spaß an dem Podcast und merke auch immer mehr, dass mir das Thema Interview viel, viel mehr liegt, als eigene Folgen zu machen. Und freue mich dann natürlich auch, ab Januar wieder neue Gäste zu haben und euch damit einfach was bieten zu können. Denn ich finde es toll, wenn ich was dabei lernen kann und wenn für euch dann natürlich spannende Themen rauskommen. Deswegen mache ich das und das ist auch sozusagen, ja, mein Weg irgendwo mittlerweile. Auch wenn der sich auch noch das ein oder andere Mal definitiv ändern wird. So oder so bedanke ich mich wirklich bei euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue und bin gespannt, selber auch, was dann in den kommenden Monaten so kommen kann und wird. Aber wie gesagt, spätestens ab Januar 2019 wird es dann wieder regelmäßiger werden. Vielen Dank und macht's gut. Bis bald.